NDR Info. Echo des Tages.
Mit Brigitte Simnacher, guten Abend. Das sind einige der Themen. Die breite Mehrheit steht, die SPD ringt sich zu einem Ja bei der Griechenlandhilfe durch. Neue Strompreislasten. Die Bundesregierung bürdet den Bürgern auf, für neue Stromtrassen aus den Windparks mitzubezahlen. Lange erwartet, der offizielle Bericht zum Abhörskandal in den Murdoch-Medien. Kritik darin auch am zu engen Verhältnis von Politik und Medien in Großbritannien. Ein unabhängiges Kontrollgremium wird gefordert. Dazu heute auch der Kommentar. Und bald ein diplomatischer Triumph für die Palästinenser. Die UN-Vollversammlung wird sie höchstwahrscheinlich als Beobachterstaat aufnehmen. Israels Ministerpräsident ist beleidigt. Erstes Thema. Am deutschen Parlament wird es erwartungsgemäß nicht scheitern. Griechenland kann fest mit einer großen Bundestagsmehrheit für die nächsten Hilfszahlungen rechnen. Nach Union, FDP und Grünen hat sich nun nach ersten Vorbehalten auch die SPD zu den neuen Hilfen bekannt. Morgen stimmt dann der Bundestag ab. Die Diskussionen schildert Katrin Brand aus Berlin.
Ja, die SPD wird morgen den Griechenlandhilfen zustimmen, aber
sie tut dies nicht, um eine Bundesregierung zu unterstützen.
Was für eine Oppositionspartei selbstverständlich sein sollte, aber weil die Stimmung in der SPD gerade schlecht ist, musste Kanzlerkandidat Peer Steinbrück es heute so deutlich betonen. Immer wieder hat die SPD in den vergangenen Krisenjahren den Rettungspaketen zugestimmt, die die Regierung ihr vorgelegt hat. Die Kanzlerin wurde dafür als Retterin Europas gefeiert und die SPD hatte nichts davon. Nun, wo langsam der Wahlkampf beginnt, fragen sich manche Abgeordnete offensichtlich, ob das ewig so weitergehen soll. Erst nach ausführlichen Diskussionen am Dienstag und heute Morgen konnte die SPD-Spitze ihre Fraktion davon überzeugen, dass die Solidarität mit Griechenland nicht der parteipolitischen Profilierung geopfert werden dürfe, auch wenn Peer Steinbrück den Unmut über die Kanzlerin teilt.
Die Bundesregierung ist bereit, Ihnen nur häppchenweise das immer offen zu legen und zur Kenntnis zu geben, was ihr gerade opportun ist, aus einer innenpolitischen Rücksichtnahme bezogen auf Stimmungen. Dies entspricht nicht der europapolitischen Verantwortung, die SPD an den Tag legen möchte.
8 Gegenstimmen und einige wenige Enthaltungen gab es heute Morgen. Die Mehrheit stimmte für die Griechenlandhilfe. Klaus Bartel von der Partei Linken lehnt die europäische Schuldenpolitik ab, weiß aber noch nicht, wie er morgen abstimmen wird.
Ich bin jetzt mit dieser Mehrheitsentscheidung nicht glücklich, weil ich der Meinung bin, dass wir es stärker schaffen müssen, unsere politische Alternative deutlich zu machen für Europa.
Das würde auch Frank-Walter Steinmeier, der Fraktionsvorsitzende, gerne. Doch die Hilfe für Griechenland abzulehnen, kommt für ihn nicht in Frage.
Entscheidend für uns ist, dass das, was jetzt auf dem Tisch liegt, ein Angebot ist, mit dem jedenfalls ein Konkurs in Griechenland mit all den ökonomischen Folgen, die das für die Stabilität in der Europäischen Währungsunion und insbesondere für die mediterranen Länder haben könnte, einen solchen Konkurs vermeidet.
Die Grünen taten sich mit den neuen Hilfen für Griechenland längst nicht so schwer. Fraktionschef Trittin hatte schon am Dienstag die Zustimmung angekündigt.
Die Fraktion ist der Auffassung, dass man, wenn man Griechenland im Euro halten will, dass man, wenn man den Euro als Gemeinschaftswährung erhalten will, Griechenland bei der Umsetzung des Konsolidierungsprogrammes mehr Zeit geben muss.
Und deshalb wird die Fraktion morgen geschlossen dafür stimmen.
Die Bundesregierung, die schwarz-gelbe Koalition, nimmt die Bürger bei der Energiewende in Mithaftung. Die Kosten werden auch über den Strompreis auf die Kunden abgewälzt. Das heißt, sie zahlen damit für den Ausbau der Leitungen, durch die der Strom aus den Windparks auf See fließen soll. Darüber hinaus hat der Bundestag noch weitere Änderungen im Energiewirtschaftsgesetz beschlossen. Zum Beispiel den Weiterbetrieb alter Gas- und Kohlekraftwerke, sollte Energie im Winter knapp werden. Tage der Energiewende in dieser Bundestagswoche. Kerstin Steinbrecher.
Der Wirtschaftsminister war sichtlich zufrieden bei einem Blick in den Regierungskalender dieser Woche. Montag Netzentwicklungsplan vorgelegt, Mittwoch Versorgungssicherheit im Kabinett beschlossen, heute Energiewirtschaftsgesetz im Parlament. Eine gute Woche für die Umsetzung der Energiewende, so sein Fazit.
Und diese Umsetzung ist anders als bei Rot-Grün zu ihren Regierungszeiten, bei dieser Regierungskoalition in ausdrücklich guten Händen.
Lacher auf der Oppositionsbank. Deren Redner holen kurz darauf zum Gegenschlag aus. Es sei ja gerade die Regierung, die das Chaos rund um die Windenergie zu verantworten habe, so Rolf Hempelmann von der SPD.
700 Arbeitsplätze bei den Nordseewerken beispielsweise werden jetzt wegfallen. Viele hundert andere Arbeitsplätze sind gefährdet, weil Unternehmen im Insolvenzverfahren sind. Und das hat mit den Rahmenbedingungen zu tun, die Sie gesetzt haben und die Sie jetzt durch Flickschusterei zu verändern versuchen.
Ein Teil der Flickschusterei aus Hempelmanns Sicht, die heute beschlossene Haftungsumlage für die Offshore-Windenergie. Für den Fall, dass Windparks nicht rechtzeitig an das Stromnetz angeschlossen werden können, erhalten Windparkbetreiber künftig eine Entschädigung. Damit sei der Weg frei für Milliardeninvestitionen in die Windenergie, so sieht es der Wirtschaftsminister. Aber das koste eben Geld.
Und das wird zu bezahlen sein, und weil es viel Geld kostet, weil Investitionen notwendig sind, teilen wir die Belastungen eben gerecht auf. Auf die Offshore-Windparkbetreiber, auf die Übertragungsnetzbetreiber und auch auf Verbraucher und Verbraucher.
Die müssen künftig maximal ein Viertelcent pro Kilowattstunde Strom für diese Umlage berappen, rund 10 Euro im Jahr für einen Durchschnittshaushalt. Von einer Bankrotterklärung sprach der energiepolitische Sprecher der Grünen, Oliver Krischer. Der Wirtschaftsminister habe es dazu kommen lassen, dass bereits Kosten in Höhe von 1 bis 2 Milliarden Euro entstanden seien. Jetzt lade er die Verantwortung bei den Verbrauchern ab, verteile gleichzeitig aber großzügige Geschenke an die Wirtschaft.
Dieser Wirtschaftsminister, der verteilt Befreiungen und Privilegien wie Kamelle im Kölner Karneval. Das ist die Realität.
Totaler Quatsch, findet Georg Nüßlein von der CSU und fragt, wo sie eigentlich sind, die Konzepte der Opposition.
Ihre Energiewende bestand aus der Formulierung dessen, was Sie nicht wollen, nämlich die Kernenergie und auch den undifferenzierten und extrem teuren Aufbau von erneuerbaren Kapazitäten. Und sonst haben Sie dazu bisher keinen Beitrag außer Verweigerung geleistet. Hören Sie damit auf.
Allein die Opposition hört nicht auf, legt den Finger genüsslich in andere Wunden. Etwa das Regierungsvorhaben, die Betreiber von als systemrelevant eingestuften konventionellen Kraftwerken daran zu hindern, ihre Kraftwerke einfach abzuschalten. Künftig soll das Wirtschaftsministerium eine Abschaltung verhindern können. Am Ende beschloss die Koalition mit ihrer Regierungsmehrheit das Gesetz. Die Opposition versprach, es nach der Bundestagswahl 2013 sofort wieder zu ändern.
Der Arbeitsmarktbericht für den November ist da. Für die einen zeigen sich darin Vorboten der Krise. Andere sehen in der stagnierenden November-Arbeitslosigkeit einen Beleg für einen stabilen Arbeitsmarkt. Selten werden die Zahlen im politischen Berlin so unterschiedlich gedeutet. Offenbar fällt es den Fachleuten schwer, die Zahlen plausibel einzuordnen. Fakten und Meinungen fasst Christoph Kutscharte zusammen.
Stillstand auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote stagniert bei 6,5%. 2.750.000 Menschen sind im November arbeitslos gemeldet. Aber das sind keine besonders guten Zahlen im Herbst, wo die Beschäftigung eigentlich zunimmt. Und so steigt im Vergleich zum Vorjahr die Arbeitslosigkeit sogar leicht. Norbert Weise von der Agentur für Arbeit führt das auf die allgemeine Wirtschaftslage zurück.
Die deutsche Wirtschaft ist zuletzt nur noch schwach gewachsen und muss sich in insgesamt schwierigen weltwirtschaftlichen Umfeld behaupten. Der Arbeitsmarkt reagiert auf die nachlassende konjunkturelle Dynamik, aber weiter robust.
Weise sagt, dass zwar kaum Stellen gestrichen werden, andererseits gibt es aber auch nur wenige Neueinstellungen. Angesichts der weltweit schlechten Konjunktur gerät der deutsche Arbeitsmarkt zunehmend unter Druck. Auch die Arbeitsministerin Ursula von der Leyen rechnet mit einem Abwärtstrend.
Das zeigt, dass wir aufmerksam sein müssen, dass wir wachsam sein müssen, aber dass es keinen Grund zur Hektik gibt. Das gilt auch für das Thema Kurzarbeit, was ja immer wieder diskutiert worden ist. Die Daten sind da nach wie vor unauffällig. Die Zahl der Kurzarbeiter ist zwar am aktuellen Rand leicht gestiegen, aber das ist unter dem Niveau des Vorjahres.
Aber abwarten reicht nicht, meint die Opposition. Die SPD will die Möglichkeit der Kurzarbeit ausbauen, um auf eine Arbeitsmarktkrise vorbereitet zu sein. Hubertus Heil, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, geht es nicht schnell genug.
Wir haben gefordert, die veränderten Regeln zur Kurzarbeit jetzt ins Gesetz zu schreiben. Für den Fall, dass die Konjunktur schwächelt, kann man sie dann schnell in Kraft setzen, muss nicht ein langwieriges Gesetzgebungsverfahren haben. Die Arbeitgeberverbände wollen das, die Gewerkschaften fordern das. Es ist einzig und allein die Bundesregierung, die das bisher blockiert. Diese Politik kann sich Deutschland nicht weiter erlauben. Wir brauchen jetzt Krisenvorsorge für den Fall, dass es schlechter wird.
Eine Kurzarbeit, wie es sie in den Krisenzeiten 2008 gegeben hat, will von der Leyen aber nicht. Damals hatte der Staat die Kurzarbeit noch stärker bezuschusst als heute.
Das ist sehr teuer für die Beitragszahler und für die Steuerzahler. Sie übernehmen damit das gesamte Zahlungsrisiko. Und das ist für das extreme Krisenszenario. Dafür sehen wir keinerlei Anzeichen.
Eine Ausweitung der Kurzarbeitszeit von derzeit maximal 6 auf 12 Monate kann sich die Ministerin aber vorstellen.
Der frühere Präsident des militärischen Abschirmdienstes MAD, Karl-Heinz Brüsselbach, hat sich heute im NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags erklärt und entschuldigt. Der MAD hatte nämlich den späteren Rechtsterroristen Uwe Mundlos schon in den 90er Jahren im Visier während dessen Bundeswehrzeit. Das wusste aber niemand, außer dem MAD. Erst in diesem September wurde es bekannt, was die Abgeordneten ziemlich in Rage versetzt hatte. Volker Schaffranke über den heutigen Tag im NSU-Untersuchungsausschuss.
Es war Mitte September, als der Untersuchungsausschuss mehr oder weniger zufällig erfuhr, das Mitglied des NSU-Terrortrios Uwe Mundlos war während seiner Wehrdienstzeit 1994 in der Truppe aufgefallen. Aus seiner rechten Gesinnung machte er keinen Hehl. Selbst der militärische Abschirmdienst MAD verhörte ihn. Eine Akte wurde angelegt und die schlummerte bis zum Frühjahr diesen Jahres in den Schränken. Nach Auffliegen der Terrorzelle wurde man aber hellhörig. Der MAD gab die Unterlagen an das Verteidigungsministerium, aber nicht in den Ausschuss. Die Empörung über diese Informationspanne war groß. Und heute räumte der ehemalige MAD-Präsident Karl-Heinz Brüsselbach ein: Ja, das war ein Fehler. Ich möchte mich entschuldigen. Das reichte dem Ausschussvorsitzenden Sebastian Edati aber nicht.
Wenn man nicht wissen möchte, was man wissen könnte, dann verhält man sich so, wie sich der ehemalige Präsident des MAD verhalten hat. Wäre Herr Brüsselbach heute noch im Amt, würde ich seinen Rücktritt fordern.
Der MAD als Nachrichtendienst der Bundeswehr stufte Mundlos damals auch als rechtsextrem ein. Doch nach seiner Wehrdienstzeit wurden diese Informationen nicht an andere Sicherheitsbehörden weitergegeben. Das Ganze versandete im Nirgendwo. Clemens Binninger von der CDU stellt sich die Frage:
Hätte es damals vielleicht zu einer ganz neuen Bewertung geführt, wenn diese Einschätzung, das Trio ist schon auf dem Weg zum Rechtsterrorismus, richtig gehandelt worden wäre? Das ist aber keine Kritik am MAD, sondern eher eine Kritik, wie mit der Information, die der MAD gewonnen hat, umgegangen wurde.
So einfach wollte Wolfgang Wieland den Ex-MAD-Chef Brüsselbach nicht aus dem Zeugenstand entlassen. Bis Anfang 2000 konnten sich nach Meinung des Grünen Männer mit rechter Gesinnung in der Truppe bewegen und das mit Wissen der Bundeswehrführung und des MAD.
Sie wurden befördert, sie wurden als Rechtsextreme erkannt, persönlich aber als offen, freundlich, gesprächsbereit beurteilt. Was das soll, warum man überhaupt einen MAD hat, hat sich nicht erschlossen.
Für den FDP-Mann Hartfried Wolf gibt es nur eine Konsequenz.
Aus meiner Sicht macht es sehr viel Sinn, gerade die Sicherheitsbehörden auf Bundesebene besser miteinander zu verzahnen und am besten auch den militärischen Abschirmdienst mit dem Verfassungsschutz zusammenzuführen.
Doch so weit ist man in der Debatte um den Umbau der deutschen Sicherheitsbehörden in Deutschland noch lange nicht.
Zur Aufarbeitung des Abhörskandals in Großbritannien. Journalisten des Boulevardblatts News of the World hatten jahrelang Handy-Mailboxen von Prominenten, von Angehörigen getöteter Soldaten oder Kriminalitätsopfern abgehört. Die Briten waren zutiefst erschüttert. Medienmogul Rupert Murdoch musste die seit fast 170 Jahren bestehende News of the World dicht machen. Vor 1,5 Jahren, im Sommer 2011, hat Premierminister David Cameron eine Kommission eingesetzt. Sie hat nun ihre Empfehlungen vorgelegt, wie mit skrupellosem Verhalten der Presse umgegangen werden sollte. Thorsten Huhn.
Die britische Presse soll in Zukunft stärker kontrolliert werden. Das empfiehlt Lord Richter Leveson in seinem heute vorgelegten Bericht, nachdem er über 1 Jahr lang das Verhalten der Medien im Telefon-Hacking-Skandal untersucht hat. Über lange Zeit hatten britische Zeitungen die Handys von Prominenten und von Verbrechensopfern angezapft, um an Informationen zu kommen. Der Skandal, von dem vor allem Boulevardblätter aus dem Murdoch-Konzern betroffen waren, hat die Öffentlichkeit stark gegen die Presse aufgebracht. Richter Leveson sagte heute dazu:
Was wir brauchen, ist ein unabhängiges und effektives System der Selbstkontrolle von Standards mit Verpflichtungen für das öffentliche Interesse. Der Richter empfahl damit nicht, wie von manchen Politikern und den Zeitungen befürchtet, eine staatliche Kontrolle der Presse. Die Medien sollen ihre Standards weiter in eigener Verantwortung garantieren. Die Presse muss ein neues Aufsichtsorgan schaffen, das wirklich unabhängig ist von den Managern der Medien, von der Regierung und von Politikern. Es muss auf hohe Standards im Journalismus achten, sowie das öffentliche Interesse und die Rechte des Einzelnen schützen. Für die Einrichtung dieses Aufsichtsorgans sollte eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden, forderte der Richter. Dabei müsse vor allem die Unabhängigkeit der Mitglieder des Gremiums sichergestellt werden. Der Vorsitzende und die anderen Mitglieder des Gremiums müssen unabhängig sein und in einem fairen, offenen Prozess berufen werden. Die Mehrheit der Mitglieder muss unabhängig von den Medien sein. In dem Gremium sollten keine amtierenden Chefredakteure oder Politiker sitzen. Ein Jahr lang haben Leveson und seine Kommission die Vorwürfe gegen die Presse untersucht. Rund 400 Zeugen wurden angehört, unter ihnen Premier Cameron, der Medienmogul Rupert Murdoch und zahlreiche Prominente wie die Schauspieler Hugh Grant und Sienna Miller. Deren Mobiltelefone wie auch die von Verbrechensopfern waren jahrelang von Reportern des Boulevardblatts News of the World abgehört worden. Deshalb hatte Cameron Mitte vergangenen Jahres die Untersuchung durch Richter Leveson angeordnet. Der hob heute die Bedeutung einer freien Presse und deren Verantwortung für die Gesellschaft hervor, sagte dann aber auch:
Unfortunately, as the evidence has shown,
leider ist, wie die Beweise unzweifelhaft zeigen, diese Verantwortung zu oft ignoriert worden, genauso wie die Verhaltensregeln, die die Presse selbst propagiert hat. Leveson hielt der Presse vor, sie hätte in einigen Fällen das Leben unschuldiger Menschen ins Chaos gestürzt. Die Frage ist nun, ob es den Betroffenen reicht, dass ein neues Aufsichtsgremium geschaffen wird. In der britischen Öffentlichkeit war nach Umfragen eine große Mehrheit dafür, dass der Staat selbst die Presse kontrollieren solle, was die Medien wiederum heftig ablehnen.
Offenbar ist die Regierung aus Konservativen und Liberaldemokraten gespalten, wie sie künftig den Umgang mit der Presse regeln soll. Eine schwierige Gratwanderung, diese politische Auseinandersetzung über die Pressekontrolle. Barbara Wesel kommentiert.
Für britische Verhältnisse ungewöhnlich schnell hat Lord Richter Leveson seinen Bericht über illegale Praktiken in Teilen der britischen Presse vorgelegt. Es geht um das Abhören von Telefonen, Ausspähen durch Detektive und Bestechen von Polizisten, mit denen vor allem Teile der Murdoch-Presse jahrelang saftige Schlagzeilen für ihre Massenblätter produzierten. Und der Konzern hat dafür bezahlt. Eine Zeitung musste schließen, ein lukrativer Übernahmedeal platzte, Murdoch Senior musste sich öffentlich entschuldigen, viele Millionen an Abfindungen flossen an die Betroffenen, ehemalige Chefs des Konzerns stehen vor Gericht. Und der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses sparte nicht mit harten Worten gegen die beteiligten Zeitungen. Sie hätten im Leben unschuldiger Bürger Zerstörungen angerichtet, sich gewissen- und rücksichtslos verhalten. Nun wundert dieser Skandal niemanden, der die Kampfhundqualitäten der britischen Massenpresse kennt. Auch nicht, dass hier Chefredakteure bei der Jagd nach dem knalligsten Skandal locker Gesetze brechen und jeden Anstand vergessen. Es herrscht das Gesetz der höchsten Auflage und die ist in der Regel auf dem untersten moralischen Niveau zu erzielen. Eine neue Art von Presserat, ein Aufsichtsgremium aus unabhängigen Personen, die weder der Presse noch der Politik verbunden sein dürfen, soll nun künftig als Beschwerdeinstanz für die Bürger eingerichtet werden. Man sieht da vor allem Jobs für pensionierte Richter. Wer sonst könnte mit den juristischen Feinheiten umgehen? Die neuen Aufseher sollen jedenfalls dafür sorgen, dass Menschen geholfen wird, die durch skandalöse Unterstellungen ihre Existenz bedroht sehen. Und ein Gesetz soll diese Presseaufsicht unterfüttern. Die britischen Zeitungen laufen seit Tagen Sturm gegen diesen Plan und protestieren gegen mögliche Ein- und Übergriffe des Staates, Einschränkungen ihrer seit über 300 Jahren bestehenden Freiheit. Ein Pfeiler britischer Rechtskultur werde unterminiert, es drohe Zensur und so weiter. In der Tat, ein solches Aufsichtsgremium ist nur so unabhängig wie seine Mitglieder. Und hier liegt der Teufel im Detail. Wer ernennt die Kontrolleure und wer kontrolliert wiederum sie? Andererseits hat die britische Presse mehrfach in den letzten Jahrzehnten durch ähnliche Affären gezeigt, dass sie zur Selbstkontrolle nicht fähig ist. Der eigentliche Skandal hinter den Schlagzeilen über Abhörpraktiken und Ähnliches aber ist das Verhältnis von Politik und Presse in Großbritannien. In den Anhörungen hat sich eine teils schockierende, teils komische Intimität gezeigt. Britische Politiker haben beim Hofieren der Murdoch-Presse eine breite Schleimspur hinterlassen. Und diese Tatsache ist dem Lordrichter nur einen knappen Satz wert. Die Politik kommt hier viel zu billig weg. Vor allem auch, weil sie die Ursachen für diese ungesunden Verhältnisse am britischen Pressemarkt zu verantworten hat. Es sind die Eigentumsverhältnisse, die eine Machtansammlung wie im Murdoch-Konzern ermöglichen. Dort hielt man sich frech zugute, man könne Premierminister machen und stürzen. Das Land bräuchte ein Pressekonzentrationsgesetz, viel dringender als den heiklen Versuch, eine Presseaufsicht einzurichten. Aber darüber will die konservativ-liberale Regierung in London nicht einmal reden.
Der Kommentar von Barbara Wesel über die Diskussion zur Reform des britischen Mediensystems im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Im Eilverfahren stimmt das ägyptische Verfassungskomitee über seinen umstrittenen Entwurf ab. Muslimbrüder und radikal-islamische Salafisten beherrschen dieses Komitee. Liberale und linke Mitglieder hatten sich aus Protest gegen die mangelnde Kompromissbereitschaft der Islamisten zurückgezogen. Auch die orthodoxe Kirche ist nicht mehr dabei. Der Entwurf schränkt nach Ansicht der Zurückgetretenen die Rechte der Frauen ein, beschneidet die Kompetenzen der Justiz und gibt Religionsgelehrten Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess. Seit dem Vormittag wird über jeden Artikel einzeln gesprochen. Peter Steffe aus Kairo.
Insgesamt sind es 231 Verfassungsartikel. Jeder einzelne wird vorgelesen, dann folgt eine Aussprache, danach die Abstimmung. Ein zeitraubendes, langwieriges Prozedere. Gleich zu Beginn der Sitzung, bei der Diskussion um Artikel 2, ging es um die künftige Gesetzgebung und deren Grundlagen. Beschlossen wurde, dass die Prinzipien der Scharia, dem islamischen Recht, als wichtigste Quellen der Gesetzgebung genommen werden. Das bedeutet, sollte es bei der künftigen Gesetzgebung in Ägypten um religiöse Belange gehen, könnte beispielsweise die Al-Azhar-Universität hinzugezogen werden als höchste religiöse Autorität Ägyptens. Noch läuft die erste Lesung. Alle 231 Verfassungsartikel müssen mit einer Zweidrittelmehrheit abgesegnet werden. Für die abgelehnten Punkte des Verfassungsentwurfs reicht dann in zweiter Lesung eine einfache Mehrheit. Bei dem Tempo, mit dem das Verfassungsgremium vorankommt, ist allerdings nicht abzusehen, ob man heute, morgen oder erst am Samstag fertig wird. Ein Referendum wird für frühestens 2. Januar kommenden Jahres erwartet. Ägyptens Präsident Mursi hofft jedenfalls, dass mit der Vorlage eines Verfassungsentwurfs der Protest gegen seine Machterweiterung rasch endet. Demonstranten, die auch heute auf dem Tahrirplatz ausharrten, machten aber noch einmal deutlich, was sie von den politischen Entwicklungen der vergangenen 7 Tage in Ägypten halten. Wir werden so lange hier bleiben, bis Präsident Mursi seine Verfassungserklärung zurückgenommen hat. Die Justiz muss eigenständig entscheiden können und auch den Generalstaatsanwalt ernennen. Wir wollen keinerlei Einflussnahme des Präsidenten und der Muslimbruderschaft. Das Oberhaus und die verfassungsgebende Versammlung müssen aufgelöst und durch Leute ersetzt werden, die alle Ägypter repräsentieren. Ich bin gegen jede Entscheidung des Präsidenten ohne Einbeziehung aller politischen Kräfte. Solche Entscheidungen ruinieren das Land und führen zu Diktatur. Für morgen hat die Opposition erneut zu einer großen Demonstration auf dem Tahrirplatz in Kairo aufgerufen. Am Samstag wollten eigentlich auch die Muslimbrüder und ihre Anhänger sowie die Salafisten an gleicher Stelle eine Solidaritätskundgebung für den Präsidenten abhalten. Inzwischen wird aber offenbar darüber diskutiert, die Pro-Mursi-Demonstration doch an einem anderen Platz stattfinden zu lassen. Man will anscheinend vermeiden, dass sich Gegner und Anhänger des Präsidenten Auge in Auge auf dem Tahrirplatz gegenüberstehen.
Noch im letzten Moment haben amerikanische Diplomaten versucht, Palästinenser Präsident Abbas von seinem Vorhaben abzubringen, ohne Erfolg. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen wird am Abend unserer Zeit über eine Resolution abstimmen, die den Palästinensern den Status eines Beobachterstaats zusichert. Die meisten Staaten wollen erklärtermaßen zustimmen, außer Israel und die USA. Enge Verbündete Israels wie Deutschland wollen sich enthalten. Die israelische Regierung fühlt sich isoliert, ist beleidigt. Bei den Palästinensern herrscht Vorfreude. Aus Ramallah, Thorsten Teichmann.
Folklore, Reden und in der Straße Pizza in den Farben der palästinensischen Flagge. Schwarz, weiß, grün und rot. Die Euphorie in Ramallah treibt teilweise seltsame Blüten. Pizzabäcker Nasser Abdelhadi glaubt zumindest, die Abstimmung in der UN-Vollversammlung werde den Lauf der Geschichte verändern. Die vergangenen 60 Jahre hat Israel Verbrechen an uns verübt. Sie nahmen unser Land und unsere Zukunft. Unsere Aufwertung in den Vereinten Nationen bringt uns einen palästinensischen Staat näher. Auch wenn es nicht um die vergangenen 60 Jahre geht, es geht um die Zeit seit 1967. Es ist so gut wie sicher, die Palästinenser bekommen in der Nacht in New York eine Aufwertung. Der sperrige Titel: Nicht-Mitgliedsstaat mit Beobachterstatus. Aber was bedeutet das? Hat die Abstimmung Konsequenzen? Darüber gehen die Einschätzungen weit auseinander. Xavier Abu Aid ist einer der jungen Männer, die für die palästinensische Befreiungsorganisation PLO seit Tagen Kontakt zu internationalen Journalisten halten. Der Palästinenser Xavier, geboren in Chile, kam vor 5 Jahren nach Ramallah, nach dem Gipfeltreffen von Annapolis. Damals glaubte er, es könne etwas werden mit dem palästinensischen Staat. Nun geht es seiner Meinung nach um eine quasi staatliche Anerkennung. Es hat Folgen im internationalen System, wenn man einen anderen Staat besetzt, der der gleichen Organisation angehört. Deshalb glauben wir, am Tag nach der Abstimmung muss Israel ein wenig mehr über die Konsequenzen seines Handelns nachdenken. Die israelische Politik verweigert sich dieser Realität komplett und das schon seit Tagen. Die wüsten Drohungen mit finanziellen und diplomatischen Strafen gegenüber den Palästinensern sind aber nur noch selten zu hören. Jetzt halten israelische Experten die Abstimmung in New York schlicht für bedeutungslos. Nichts wird sich ändern, alles bleibt gleich. Seit die israelische Regierung erkannt hat, dass sie eine aus ihrer Sicht Niederlage in New York nicht mehr verhindern kann, gibt sie die Losung aus: Der Schritt der Palästinenser hat für uns keine Bedeutung. Ministerpräsident Netanyahu wirkt dann fast etwas beleidigt, wenn er seine Erklärung beschließt. Ich habe eine einfache Nachricht für diejenigen, die in der Vollversammlung zusammenkommen. Keine Entscheidung der UN kann die 4000 Jahre alte Bindung zerstören zwischen dem Volk Israel und dem Land Israel. Netanyahu zeichnet ein Bild der Isolation, während die Palästinenser vor der Abstimmung von der letzten Chance für eine Zwei-Staaten-Lösung sprechen.
Das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat den ehemaligen Regierungschef des Kosovos, Haradinaj, erneut zum 2. Mal in allen Anklagepunkten vom Vorwurf der Kriegsverbrechen freigesprochen, auch 2 weitere Kommandeure der damaligen Befreiungsarmee. Dieses 2. Verfahren war notwendig, weil im 1. Zeugen bedroht worden waren. Der 2. Freispruch sorgte für Jubel im Kosovo, doch Serbien ist verbittert. Auch der Bundesnachrichtendienst BND hält den freigesprochenen Haradinaj für einen Mafioso. Stefan Oswald.
BND und Schutztruppe KFOR halten Haradinaj für einen einflussreichen Mafiapaten, der viel Geld mit dem Schmuggel von Drogen, Waffen und Menschen verdient. Das UN-Kriegsverbrechertribunal hatte ihm Entführungen, Folter und Mord während des Kosovo-Krieges vorgeworfen. Ramush Haradinaj hatte 2005 sein Amt als Kosovo-Premier aufgegeben, um sich zu stellen. 3 Jahre später sprach ihn das Tribunal in Den Haag frei. Nun die Bestätigung im Berufungsprozess, ein Freispruch Deluxe. Denn Zeugen waren eingeschüchtert oder ermordet worden. In Serbien wird das Urteil deshalb mit Fassungslosigkeit aufgenommen. Wladimir Vukcevic, serbischer Sonderstaatsanwalt für Kriegsverbrechen, sagt: Meiner Ansicht nach ist das Urteil ungerecht. Damit gibt es keine Genugtuung für die Opfer. Für den Zeugenschutz wurde nicht gesorgt. Ein Zeuge sagte dem Gericht, dass er eher ins Gefängnis gehen wird, als dass er als Zeuge aussagt, weil er Angst um sich und seine Familie hat. Das sind keine normalen Bedingungen für einen Prozess. Deshalb haben wir auch solche Urteile. Das serbische Rechtsempfinden wird nun schon zum 2. Mal innerhalb kurzer Zeit auf eine schwere Probe gestellt. Denn auch die kroatischen Generäle Gotovina und Markac waren vor 2 Wochen vor dem Den Haager Tribunal freigesprochen worden. Mord und Vertreibungen konnten ihnen nicht nachgewiesen werden. Serbien zweifelt jetzt noch mehr an der Glaubwürdigkeit des Haager Tribunals. Der serbische Parlamentspräsident Nebojša Stefanović sagt: Dies ist leider noch ein skandalöses Urteil, mit dem das Haager Tribunal das Signal sendet, dass es erlaubt ist, Serben zu ermorden. Nach einem solchen Urteil, das einen heftigen Schlag gegen Recht und Gerechtigkeit darstellt, kann das Haager Gericht nicht mehr behaupten, dass es Legitimität hat. Auf jeden Fall kann es nicht mehr als ein ehrenhaftes Gericht bezeichnet werden. Serbische Politiker gehen nun auch davon aus, dass das Haager Urteil den Dialog mit Pristina belasten wird.
Soweit diese aktuellen Informationen. Ihnen einen angenehmen Abend. Das war das Echo des Tages mit Brigitte Simnacher.